Es gibt so viele unterschiedliche Liebesbeziehungen im Leben. Die zum Partner, zu den Kindern, zu engen Freunden und Verwandten und dann gibt es noch die zu uns selbst. Wie wir all diese Liebesbeziehungen gestalten, wie und auf welche Art wir überhaupt Liebe in unserem Leben leben, hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und auch auf unsere Gesundheit. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie man Partnerschaften so führt, dass sie einen erfüllen und wie man bei allem Stress und Belastung im Leben, im Alltag, die Selbstliebe nicht vergisst. Zu diesem Thema, zu diesen Fragen in diesem Podcast habe ich mir einen echten Liebesexperten eingeladen. Das kann man schon so sagen. Es ist Oskar Holzberg, er ist niedergelassener Psychotherapeut in Hamburg und schreibt als Kolumnist und Autor schon einige Bücher über die Liebe. Er zählt zu den bekanntesten Paar- und Sexualtherapeuten Deutschlands. Ja, mit ihm will ich heute darüber sprechen, wie man zu mehr Selbstliebe kommt und wie man eigentlich reale Ansprüche an eine lange, glückliche Partnerschaft hat. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Ja, ich fange mal mit etwas Persönlichem an. Ich habe über Sie gelesen, dass Sie seit über 40 Jahren verheiratet sind. Das ist sehr viel mehr, als viele Menschen heute gemeinsam schaffen. Also würde ich sagen, von Ihnen lässt man sich glaubhafte Tipps geben, wie das so funktioniert. Deswegen meine Frage, was ist Ihre persönliche Erfahrung oder das Wichtigste für eine lange, und ich unterstelle es Ihnen jetzt einfach mal, auch glückliche Beziehung? Können Sie uns da was verraten?
Ja, versuchen kann ich das. Ich meine, jede Beziehung ist anders und es gibt kein Rezept. Also wie immer meine Frau und ich das geschafft haben, ist sicherlich für andere nur eine Anregung und kann man nicht als Tipp oder als Anleitung betrachten. Und ich würde auch immer sagen, hey, lass uns nicht danach gucken, ob eine Beziehung glücklich ist. Natürlich streben wir alle Glück an, das ist ganz klar, aber Beziehungen so in der Bedeutung, die sie für uns heute haben, sind so umfassend, dass es darum geht, eine gute Beziehung zu haben. Und es gibt ja auch in der Liebesbeziehung, wie sonst im Leben, keinen unmittelbaren und direkten Weg zum Glück, sondern aus einer befriedigenden, aus einer guten Beziehung, da entstehen viele glückliche Momente. Und ich glaube, das Wichtigste, also wenn ich auch an meine Beziehung denke, ist, dass wir in der Lage sind, Konflikte immer wieder zu lösen, immer wieder zu gucken, dass wir zueinander finden, uns einander zuzuwenden und dass es dabei auch die Möglichkeit gibt, dass wir Probleme nicht gelöst bekommen und dass wir bereit sind, mit denen zu leben. Und das berührt dann einen anderen Aspekt. Das ist dann so, was man unter Commitment versteht, also der Bereitschaft, sich wirklich zu verpflichten und einzulassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für langjährige, langfristige Beziehungen, weil man immer durch irgendwelche Täler geht, immer durch irgendwelche Situationen, wo es unangenehm und nicht gut ist. Und in unserem Fall, glaube ich, haben auch äußere Faktoren oder biografische Faktoren uns geholfen. Also wir sind beide, meine Frau und ich, Scheidungskinder. Und ich glaube, wir haben beide beschlossen, hey Leute, das ist keine gute Idee. Und als wir dann selbst Kinder hatten, das war sicherlich ein wichtiger Punkt, wo wir uns sehr committed, sehr, sehr verpflichtet, aber eben auch sehr engagiert fühlten. Und das wollten wir gerne hinkriegen und das hat uns sicher geholfen, diese Entscheidung durchzuhalten. Außerdem gibt es etliche Bereiche, also so wie die Weltanschauung, die Art, wie wir denken. Wir haben beide den gleichen Beruf. Also es gibt viele Ebenen, wo wir uns ohne große Schwierigkeiten verstehen. Also wir sind sicherlich in einigen Punkten, da kommen wir sicher auch noch drauf, sehr unterschiedlich, aber es gibt auch vieles, was also nicht schwierig ist. Zum Beispiel so der ganze Bereich der Kindererziehung war nie ein Problem für uns. Wunderbar. Wir haben irgendwie einen guten Weg gefunden, unsere Sexualität zu leben und am Leben zu halten. Also sind alles wichtige Dinge.
Jetzt haben Sie gesagt, es war auch bei Ihnen nicht immer glücklich, aber es klingt schon sehr schön und dass Sie aber eben auch zeigen, wie viel Arbeit das auch ist, eben in so eine Partnerschaft zu stecken und sich immer wieder auch neu zu orientieren. Dieser Faktor Glück ist sozusagen nicht das Erstrebenswerteste, was wir brauchen. Der spielt auch eine ganz große Rolle in Ihrem neuen Buch. Liebe braucht Liebe, heißt es. Sie haben auch zahlreiche andere Bücher geschrieben, aber das ist das Neueste. Und da geht es auch darum, dass wir von unerreichbaren Vorstellungen oft geleitet werden. Wir wollen immer alles optimal haben und dass das zu falschen Erwartungen sowohl in der Selbstliebe sorgt, also weil wir ständig dann unzufrieden sind mit uns, aber eben auch in den Ansprüchen, die wir an unseren Partner und unsere Beziehung zu jemand anderem haben. Also immer das Beste zu wollen, das ist ja irgendwie auch ein Zeichen unserer Zeit. Wie komme ich denn da raus, dass ich eben das nicht auch auf mich selbst, auf die Selbstliebe und auf die partnerschaftliche Liebe anwende? Haben Sie da Tipps, dass man das, was sie eben auch schon in ihrer eigenen Beziehung angesprochen hat, auch wirklich umsetzen kann praktisch? Sich diesem Druck, alles perfekt zu machen, irgendwie entziehen kann?
Na, ich glaube, das ist, also wenn Sie es erstmal so auf, Sie haben jetzt zwei Aspekte angesprochen, Selbstliebe und sozusagen die partnerschaftliche Zuwendung. Und ich glaube, in dem Umgang mit sich selbst ist es natürlich extrem wichtig, selbstfreundlich zu sein. Also so wie ein Freund oder eine Freundin zu sich zu sein. Verständnisvoll, annehmend, gewährend und unterstützend. Also würde ich immer sagen, geht es darum zu lernen, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Und dabei die Stimmen, so die inneren Stimmen, nicht, dass man Stimmen hört, aber wir haben ja immer irgendwie innere Dialoge, die wir führen, dass wir in diesen inneren Dialogen, wie wir mit uns sprechen, also man nennt das die Introjekte, dass wir die entdecken und verstehen und dass wir die abmildern. Also dass wir quasi auch in unserem Innern so zu uns sagen, hallo, wie spreche ich eigentlich zu mir? Wie putze ich mich eigentlich runter? Wie lasse ich mich eigentlich gehen oder übergebe mich der Verzweiflung? Also dass wir uns damit auseinandersetzen. Und natürlich ist es auch wichtig, da so eine gewisse Distanz zu sich zu finden und zu gucken, dass man mal so von außen auf sich schaut. Dabei auch sich als Ganzes zu sehen und Grenzen, die man hat. Also das gehört ja dann auch zur Freundlichkeit, was ich nicht gut kann, wo ich nie ein Meister drin sein werde, auch zu akzeptieren und anzunehmen, aber auf eine freundliche Art. Also im Sinne, okay, man kann ja nicht alles können, so in der Richtung. Und natürlich irgendwie gehört auch dazu, also zu der Selbstliebe, dass man gut für sich sorgt. Alles, was wir ja heute tausendfach gespiegelt kriegen, ernähr dich gut, beweg dich genug, sorg für Zeiten für dich, pfleg deine Beziehung. So, das ist klar. Also das ist ja auch, glaube ich, wichtig. Und dann kommen wir ja schon in die andere Beziehung, also in die partnerschaftliche Liebe sozusagen, wo es ja dann auch darum geht, dass wir, wenn wir die haben, zum Beispiel unsere Wahlverwandtschaften nicht anfangen zu vernachlässigen, sondern dass wir unsere sozialen Beziehungen auch lebendig halten, weil wir sonst natürlich da reinkommen, dass wir viel zu viel auf die Liebesbeziehung schauen und uns da die Erfüllung wünschen, die natürlich nur eingeschränkt existieren kann. Wir brauchen also auch in einer Beziehung natürlich immer wichtige andere außerhalb der Beziehung, die mit denen wir auch in Kontakt sind, die uns das geben, was wir vielleicht in der Beziehung nicht finden. Und was ich auch noch wichtig finde, ist also, dass man so ein paar Illusionen auflöst. Also eine Illusion ist, glaube ich, dass man denkt, alle anderen Paare machen es besser, allen anderen Paaren geht es besser. Ich kann das sogar an mir selber sehen, dass ich natürlich arbeite jeden Tag mit vielen Paaren oder mit vielen Individuen und ich habe so irgendwann mal gemerkt, dass ich immer durch die Straßen gehe und denke, ach, hinter jedem Fenster leben glückliche Menschen. Obwohl ich genau weiß, dass das überhaupt nicht stimmt. Aber wir geben uns immer wieder gerne dieser Illusion hin. Also müssen wir auch ein bisschen gucken, wenn wir irgendwie unzufrieden sind mit unserer Beziehung. Was ist eigentlich gut an unserer Beziehung? Was sind eigentlich die Dinge, die es uns gibt? Und das ist ja auch, also anzuerkennen, was wir haben. Und dabei auch zu sehen, dass es jetzt nicht nur immer auf die wunderbaren Gefühle zwischen uns ankommt, sondern auch auf alles, was wir uns geschaffen haben, also den Platz im Leben, die ökologische Nische, wie es auch manchmal genannt wird, also wo unsere Kinder dazugehören, unser Freundeskreis, unsere Wohnsituation, unsere Jobs, wie wir zusammenspielen als Team. Das sind ja alles wichtige Dinge. die wir leicht vergessen, wenn wir dann im Gefühlschaos miteinander sind. Und natürlich können wir auch immer daran denken, dass eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, das beste Feedback-System der Welt ist. Also wenn wir irgendwo was über uns lernen wollen, wenn wir irgendwie erfahren wollen, wer wir sind und was mit uns passiert, dann durch unseren Partner. Und das ist ja nicht immer angenehm, weil wir ja alle nicht perfekt sind.
Da haben Sie recht, dass oft ja auch, genau, wenn es dann zu Streit oder zu Unklarheiten kam, dass man manchmal sich, wie es so schön heißt, erstmal an die eigene Nase greifen muss. Warum habe ich es eigentlich vielleicht so weit kommen lassen oder was ist mein Anteil?
Ja, genau, was ist mein Anteil? Genau, das ist immer wichtig. Und also wir neigen dazu, immer kritisch gegenüber dem Partner dann zu sein, aber wirklich auch zu sagen, nee, Moment mal, also wie spielen wir da zusammen? Was ist das? Wo bin ich da ganz vorne mit beteiligt?
Jetzt haben Sie eben noch mal sehr schön erläutert, warum es eben völlig illusorisch ist, ständig zu glauben, man müsste die ganze Zeit Händchen halten und glücklich durch die Gegend hüpfen als Paar. Ich habe mich aber bei dem Lesen des Buchs und bei dieser Theorie auch gefragt, ist es eigentlich noch zeitgemäß, dass überhaupt eine partnerschaftliche Beziehung, am allerbesten ja noch mit irgendwie mindestens zwei Kindern, irgendwie dieses erstrebenswerte Glück ist. Also wenn wir schon von Glück reden, ne, dass man immer glücklich und das muss optimal sein, dass man dem nachstrebt, ist das heute bei vielen neuen Lebensformen, bei einer ja, Single-Gesellschaft eigentlich noch das Ziel, was wir haben? Oder ist es einfach so, dass der Mensch von Natur aus eben gerne in Partnerschaften oder in einer Gemeinschaft, aber am allerliebsten in einer Partnerschaft lebt und das ihn erstmal grundsätzlich mit allen Hoch und Tiefs am glücklichsten macht? Wie sehen Sie das als Experte?
Naja, ich glaube, dass schon man gucken kann, dass auf irgendeine Art Partnerschaft ein Erfolgsmodell der Evolution ist. Also es gibt eigentlich in allen Kulturen diese Partnerschaften, aber in den meisten Kulturen, soweit ich das verstehe, hat natürlich die Familie, in die man eingebunden ist, eine viel größere Bedeutung. Das heißt, eigentlich lebt man in der Familie, das ist sozusagen die Horde, in der man lebt. Also da gibt es dann ganz viele wichtige Beziehungen. Bei uns ist das ja sehr individualisiert. Der Einfluss der Familie ist zurückgedrängt. Und früher, also oder nicht früher vielleicht auch, aber in anderen Kulturen ist ja sozusagen, dass dann ein Partner wie ein neues Mitglied in dieser Familie ist und dann entsprechend dahin zieht oder da aufgenommen wird. Wir bilden und gründen eine neue Familie. Und die Liebespartnerschaft hat also eine überragende Bedeutung bekommen. Und das macht es natürlich auch sehr schwer für die Liebesbeziehung, weil sie muss unglaublich viel tragen. Und ich sehe auch in den jüngeren Generationen Ansätze, das zu verändern. Also das sind über diese Schlagworte Polyamorie, Freundschaft plus, andere Lebensformen, gemeinschaftlicher. Das ist sicherlich ein großes Bedürfnis und ich würde das auch immer unterstützen. Aber es ist natürlich sehr schwierig, weil wir andererseits ja in unserer Psyche strukturiert werden durch das, was wir erfahren und was wir gelernt haben und was wir erlebt haben. Also müssen wir erstmal lernen, mit Eifersucht und komplexeren Beziehungen umzugehen. Dafür gibt es Ansätze, aber es ist sicherlich eine schwierige Auseinandersetzung damit. Und wir haben ja auch von außen sozusagen wenig Unterstützung dafür, nicht? Also wenn Sie sich angucken, wie heute Werbung läuft oder wie heute Architektur ist oder so, das läuft ja alles auf dieses Modell hinaus. Mhm. Papa, Mama, zwei Kinder, ja? Also die Menschen müssen ja Aufwand treiben, um eine andere Lebensform überhaupt zu etablieren.
Jetzt gibt es ja auch manchmal, also weiß ich, ob es schon ein Trend ist, aber ich beobachte auch schon, dass ja dann viele, gerade wenn sie Kinder kriegen, auch wieder zurückziehen, zum Beispiel zu einem, in die Richtung zumindest eines Großelternpaares oder zu Geschwistern, die auch schon Familie haben. Das heißt, das ist eigentlich ein durchaus sinnvoller Schritt, wenn man sozusagen die, wie Sie gesagt haben, nicht mehr sich auf einen Partner konzentriert, sondern sagt, ich baue mein Netz von Menschen, die mir was bedeuten, die ich liebe, auf eine bestimmte Art aus.
Ja, wobei natürlich das auch wieder seine Nachteile hat, also weil man ja dann wieder in den alten Beziehungsstrukturen landet und in den alten Abhängigkeiten, das viele Konflikte birgt. Aber wir haben ja sozusagen die Familie durch die Wahlverwandtschaften ersetzt, also durch unsere Freunde und engen Bezugspersonen, die wir im Laufe unseres Lebens eingesammelt und gefunden haben und die auch für unser Wohlbefinden eine enorme Bedeutung haben. Und ich glaube, dass es eher darum geht, also da in den Modellen weiterzugehen.
Und nicht sozusagen zu der schon vorhandenen Familie, okay?
Also wenn das gut ist, sozusagen, wenn man das lösen kann, fein, warum nicht? Aber wie gesagt, da lauern etliche Untiefen auf jeden. Und ich sehe also so, was ich so sehe in Paaren, ist oft, dass man, wenn ich die dann frage, so als ich gerade jüngere, wie sie dann zusammengekommen sind, dann kommen sie häufiger schon mal aus offenen Beziehungen, haben sich dann aber doch wieder entschieden, weil sie das nicht ausgehalten haben, diese offene Beziehung erstmal zu beenden. Kann sein, dass sie das mal wieder auflösen, das weiß ich dann nicht. Aber erstmal gibt es häufiger diesen Schritt. Also das ist dann doch, wenn man eine Partnerin gefunden hat, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt richtig gut, dass man dann wieder diese größere Offenheit aufgibt. Trotzdem wird dann weiter experimentiert, vielleicht mit anderen Wohnen und Lebensformen. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Prozess, der sich entwickelt, weil einfach die Generation natürlich auf meine oder noch Nachfolgende guckt und sagt, okay, was macht ihr denn da? Also ihr macht hier irgendwie eins auf zweier Beziehung und hei, tai, tai und alle von euch gehen fremd. Das scheint doch schon mal das Modell zu sein.
Jetzt haben Sie eben schon in Ihrer Antwort einmal das Wort Wohlbefinden genannt. Wir sind ja hier der Gesundheitspodcast. Wir behandeln ja alles von der Psyche über eben auch Wohlbefinden und Glücklichsein. Aber trotzdem liegt es irgendwie auf der Hand, dass ich Sie auch frage, wenn man eben nicht es schafft, ja, sich selbst anzunehmen oder auch eben die Partnerschaft so anzunehmen mit Höhen und Tiefen, wie sie ist, was das auch vielleicht tatsächlich fürs Wohlbefinden, für die Gesundheit, für Folgen haben kann. Merken Sie das bei Ihren Paaren, dass da wirklich Erkrankungen draus entstehen oder Leid?
Ja, absolut. Einer der Urväter im deutschen Sprachraum der Paartherapie, Jörg Willi, hat mal gesagt, dass nichts unser Wohlbefinden so sehr fördert wie eine gute Beziehung und nichts es so sehr einschränkt oder belastet wie eine belastete, schlechte Beziehung. Und da ist, glaube ich, sehr viel dran. Also ich glaube, dass oft kommen zum Beispiel Paare und dann hat einer der Partner eine depressive Verstimmung oder ist richtig gehend wegen einer Depression in Behandlung. Und da ist bei mir sehr oft der Eindruck, dass das auch was mit der Paardynamik zu tun hatte. So dass da es wirklich zu einer Schwächung und Selbstzweifeln und gegen sich selbst gerichtete Aggressionen und dann generell so eine Art Burnout auf allen Bereichen entstanden ist, der dazu geführt hat. Und dann dabei gibt es natürlich auch psychosomatische Leiden, die dann irgendwie dazugehören. Ja, also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, alles, was sie haben wollen. Und man hat ja auch, glaube ich, also jedenfalls ist das mein Kenntnisstand, schon festgestellt, dass Menschen in, sagen wir mal, funktionierenden, Anführungszeichen, guten Beziehungen, dass die auch gesundheitlich besser aufgestellt sind. Wobei mein Kenntnisstand, dass ein bisschen mehr noch für Männer zutrifft als für Frauen.
Die Männer profitieren mehr von den Frauen.
Ja, die profitieren so mehr. Ja, ja. Und ich glaube, dass das Wichtige daran ist, dass, also wenn man das so sagt, woran liegt das? Ich glaube, psychologisch gesehen ist es so, dass unser Bindungssystem so ein wichtiges System ist. Also wir sind einfach keine Einzelwesen. Wir sind keine Verwandten von einsamen durch den Urwald schleichenden Jaguaren, sondern wir sind Verwandte von in Gruppen lebenden Schimpansen und Bonobos. Und das heißt, dieses Bindungssystem, was uns ermöglicht und was uns auffordert, im Kontakt mit anderen zu leben, in Verbindung mit anderen zu leben, ist in ganz vielen Bereichen unseres Lebens ein vorrangiges System. Also das kann man ja auch merken, also relativ einfach. Wenn die Beziehung nicht gut läuft, okay, dann kann man trotzdem arbeiten gehen und dann ist man abgelenkt, aber es belastet einen doch ungeheuerlich. Und wenn wir gucken, wie sehr sozusagen eine Bindung, die man eingehen kann, also sprich, wir sind verliebt, wie sehr uns das beflügelt und wie sehr uns das mitnimmt, wenn eine Beziehung beendet wird oder scheitert, dann haben wir unmittelbar ein Gefühl dafür, wie stark dieses System in uns wirkt. Ja, und wir wissen ja auch immer, also ich könnte Sie jetzt fragen, ja, wie geht es Ihnen gerade in Ihrer Beziehung? Und Sie wüssten es.
Mm-hmm. Bei dem Wort jetzt Trennung und Scheitern, wenn man von Ihnen Texte liest oder auch jetzt das aktuelle Buch, kann man schon den Eindruck gewinnen, dass Sie als Paartherapeut erstmal Ihre Aufgabe sehen, den Paaren zu sagen, nicht so schnell aufgeben, nicht trennen. Also ist mein Eindruck, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch wiedergebe.
Naja, ich bin natürlich irgendwie erstmal für Beziehungen, aber das heißt ja nicht um jeden Preis.
Genau, das wäre nämlich meine Frage. Was sind denn für Sie, also wenn man das überhaupt so benennen kann oder aus Ihrer Erfahrung und Ihrer Arbeit, wo sind denn Punkte oder wo sind denn Paare an Punkten, wo auch Sie dann irgendwann sagen, Mensch Leute, das bringt jetzt nichts mehr, jetzt steht hier oder ihr solltet euch trennen oder das solltet ihr zumindest in Erwägung ziehen. Gibt es da so eindeutige Kriterien für Sie?
Ja, also ich würde sagen, wenn es verhärtete Positionen gibt, die sich nicht auflösen lassen, wenn sozusagen es so eine, ja, im Grunde Täter-Opfer-Dynamik gibt im Paar, dann interveniere ich auch schon manchmal und sage, also ganz selten habe ich das gemacht, aber es kann schon mal vorkommen, dass ich zu einer Partnerin oder einem Partner sage, ich möchte, dass sie sich trennen, weil ich den Eindruck habe, dass eine Person in einem langsamen Prozess in eine Situation geraten ist und der Partner mit, so, also wo der eine die andere oder die eine den anderen vollständig bestimmt und definiert und es keine Eigenständigkeit mehr gibt. Das ist so eine Situation, wo ich denke. Und natürlich haben manche Paare es sehr schwer miteinander. Also die haben zum Beispiel aus irgendeinem Impuls zueinander gefunden. Dann gibt es ja bei uns immer die Idee der großen Liebe. Haben sie das Gefühl, sie haben die große Liebe gefunden. Und Romeo und Julia trotzen ja allen Widerständen und so ein bisschen neigen wir natürlich auch dazu und finden uns dann vielleicht in der Beziehung wieder, die unglaublich schwierig ist, weil, ich sag jetzt mal so etwas locker, der eine Klassik liebt und der andere den ganzen Tag Hardrock hören will. Das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber es geht ja auch um die Weltanschauung. Ich hatte schon Paare, die sich die wirklich auch politisch so weit auseinanderstanden und das ist auch heute vielleicht ein Problem, was immer stärker wird, dass das einfach nicht überwindbar war und die sich dann als Stalinist und Faschist irgendwie beschimpften. Und so gibt es ja etliche Bereiche, die auch psychische Bedürfnisse, die sich da schwer decken. Und solche Paare haben es natürlich auch sehr schwer. Und da kann es auch sein, dass sie irgendwann beschließen, dass das nicht sinnvoll ist, weiterzumachen. Und ich glaube aber, letztlich geht es immer darum, ob ein Paar, also wenn es eine einigermaßen Basis gibt, ob ein Paar in der Lage ist, auseinander, das Trennen und dabei zueinander weiterfinden und gemeinsam bleiben, ob sie diesen Prozess durchhalten können und ob sie diesen Prozess eingehen können.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Jetzt zum Schluss wollte ich noch auf sozusagen zwei Punkte oder Schlagwörter, die auch in Ihrem Buch vorkommen. Sie haben da praktisch so Überschriften, die nur aus einzelnen Wörtern bestehen. Und da habe ich mal rausgeschrieben, Respekt, Rituale und Macht. Respekt, glaube ich, ist noch sehr gut nachzuvollziehen. Wer keinen Respekt voreinander hat und auch nicht vor sich selbst, da ist der Weg dann nicht ganz so weit bis zum Verlust der Liebe.
Ja, wobei das auch dabei irgendwie den Aspekt der wirklich den Aspekt der Achtsamkeit hat, ne? Also sozusagen wirklich hinzuschauen, wirklich so eine gewisse Distanz, nicht sofort in ein paar Beziehungen ist ja irgendwie, das ist ja unser Zuhause, da haben wir das Gefühl, wir wollen die sozialen Rollen ablegen und das heißt dann für viele, oh, ich lass mich gehen. Und das ist natürlich dann, endet schnell in Unachtsamkeit und dann Respektlosigkeit.
Okay. Und bei der Macht, war das, was Sie gerade eben schon mal angesprochen haben, dass einer einfach machtmäßig irgendwie die Überhand nimmt? Also das Macht in Beziehungen, Macht in Partnerschaften ist ja durchaus ein großes Thema. Ja. Was steckt hinter diesem Schlagwort?
Ich glaube, also in meiner Erfahrung würde ich mittlerweile immer sagen, okay, klar, es geht um Macht, aber im Prinzip geht es mehr um Ohnmacht. Also es geht immer darum, in unseren Beziehungen, dass wir ja uns auf Augenhöhe begegnen wollen. Wir haben keine Hierarchie in unserer Beziehung. Es ist nicht mehr so, dass Papa bestimmt und sagt, wo wir in Urlaub hinfahren und wie wir unsere Zeit verbringen und was es heute zu essen gibt, sondern es wird irgendwie alles ausgehandelt in einer Beziehung. Und dann kann es sein, dass jemand dabei so die Deutungshoheit an sich reißt. Also Bemerkungen wie, ey, das ist doch nicht normal oder das kann man doch wohl erwarten oder nein, in diesem Ton rede ich nicht mit dir. Sind so subtile Mechanismen, wodurch, wenn sich der andere nicht dagegen wehrt, er mehr und mehr in so eine Situation gerät, wo das eigene Verhalten dann als falsch gebrandmarkt wird, ihr oder ihm die Chance genommen wird, sich noch wirklich zu zeigen und zu äußern und einzubringen. Und das ist natürlich auf Dauer schädigend, weil man kommt in so eine Ohnmachtposition. Das fühlt sich an wie auch ein gewisser Kontrollverlust. Und das ist ein wichtiges Bedürfnis. Und wenn sich das nicht erfüllt, dann werden wir sowohl psychisch als vielleicht auch körperlich darauf reagieren. Und zwar nicht positiv.
Und der letzte Punkt ist Rituale. Das fand ich auch ganz ansprechend, weil ich auch das Gefühl habe, in unserer Familie ist das irgendwie ganz wichtig, dass es in der Woche oder selbst am Tag bestimmte Dinge gibt, die immer wieder vorkommen oder auf die wir Wert legen oder auf die wir achten. Wie entscheidend sind Rituale für eine Beziehung oder auch für, wie Sie vorhin auch gesagt haben, dass man auf sich selbst achtet und sagt, okay, das mache ich jeden Mittwoch für mich oder so. Was steckt hinter dem Schlagwort Rituale für Sie?
Ja, ich glaube, Rituale sind für uns extrem wichtig. Also man könnte auch sagen, wir sind Wesen, die Rituale, und die Rituale kann man ja so verstehen, von einer Gewohnheit hin bis zu einem sehr dezidiert ausformulierten und mit einem langen Protokoll versehenen öffentlichen Ritual. Aber auf jeden Fall haben Rituale immer Regeln, ob die nun ausgesprochen sind und niedergeschrieben oder ob sie eben, wie in den meisten Beziehungen, einfach sich so ergeben haben. Was weiß ich, man legt sich abends in die Löffelchenhaltung. Man bringt sich gegenseitig morgens den Kaffee. Es gibt das Abschiedsküsschen. Aber es gibt auch eine bestimmte Art, Geburtstage zu feiern, die Feiertage zu begehen, sich irgendwie zusammenzusetzen zu einer bestimmten Zeit, wenn man von der Arbeit kommt und. Tausende von diesen kleinen Ritualen, die finde ich ganz entscheidend, weil sie einerseits sozusagen Energie sparen, man muss das nicht neu aushandeln, zum anderen die Verbindung herstellen, weil da haben wir uns darauf geeinigt und da kommen wir uns näher. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber das sind doch dann festgefahrene, das Abschiedsküsschen, das ist doch irgendwie, das bringt es doch gar nicht mehr. Ja, einerseits, richtig, aber andererseits, wenn wir das nicht mehr machen, würde es uns sofort auffallen und wir werden sagen, ey, sag mal, ist irgendwas. Das heißt, diese Rituale sind sozusagen auch ein Feedback-System für uns und insofern kann man sie auch als oder würde ich sie jedenfalls auch als so eine Form der geronnenen Achtsamkeit betrachten. Also wir schauen immer auch darauf, ob sie von uns beiden eingehalten werden. Und Sexualität zum Beispiel kann auch in langfristigen Beziehungen sehr starken Ritualcharakter haben. Also der dem Paar sagt, ja, wir sind noch wirklich auch auf diese Art emotional und erotisch stark verbunden.
Mhm. Ihr lieber Herr Holzberg, besten Dank für Ihre Zeit und Ihre Tipps. Ich freue mich, dass Sie da waren. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wünsche ich, dass Sie vielleicht aus dem Podcast was für sich und für Ihre Beziehung ziehen können und dass Sie zumindest einfach zufrieden sind. Wir haben jetzt ja gelernt, glücklich sein ist nicht immer erreichbar und immer das oberste Ziel, aber ich denke, zufrieden schon.
Zufrieden ist super.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind oder uns abonnieren, und wünsche Ihnen allen alles Gute bis dahin.